Gemeinsames Beten, das ist nicht immer ganz so einfach. Ich habe eine Erzählung gefunden, wo junge Leute einen Schülerbibelkreis gründen wollten, zum Rektor der Schule gegangen sind, dem war das nur so halb recht und darum hat er ihnen einen Raum zugewiesen, der äußerst ungünstig war. Mitten in der Aula gab es so Kunst, einen Glasraum, von allen Seiten einsehbar und er hat gesagt, da könnt ihr euch zum Beten treffen. Dann haben also die 2, 3 Schüler überlegt, ob sie das machen wollen, weil man konnte sie ne, und sie haben gesagt, wir beten trotzdem. Sie gingen also in diesen Glasraum und man kann sich vorstellen, als sie angefangen haben mit dem Gebetskreis, waren außenrum die anderen Schüler teilweise, haben reingeguckt, ihre Faxen gemacht und sich über die teilweise lustig gemacht. Sie haben sich aber nicht orientieren lassen. Manchmal ist ja ganz gut beim Beten die Augen zuzumachen, dann kriegt man nicht alles so mit. Sie haben trotzdem gebetet und das Interessante war, weil sie treu geblieben sind, hat dieser Hype dann irgendwann nachgelassen, dann war es nicht mehr ganz so witzig. Im Gegenteil, es ist das Gegenteil passiert, plötzlich sind andere Christen auch gesagt, also wenn die so mutig sind und beten, dann kann ich das auch. Und andere, die noch gar keine Christen waren, haben gesagt, die sind ja mutig, ich möchte wissen warum. Und dieser Schülerbibelkreis hat dann irgendwann noch einen anderen Raum bekommen. Der Rektor hat gemerkt, er konnte es nicht verhindern. Und sie wurden zu einer Macht oder zu einer Kraft an ihrer Schule. Und zwar, weil Gott ihnen ihren Mut sozusagen bestätigt hat und ihre Gebete auch wahrgenommen hat. Und wisst ihr, wenn wir heute über gemeinsames Gebet sprechen, dann möchte ich auch so ein bisschen Mut machen. Auch du und ich, wenn wir gemeinsam beten können, zu einer Macht, zu einer Kraft Gottes werden, weil Gott mit dem Gebetsgemeinschaft etwas Besonderes verbindet. Wenn wir beten, dann ist ja auch manchmal so, ne, für andere, die sonst nicht beten, die das nicht kennen, die lächeln manchmal auch und denken sich ihren Teil. Aber wir Christen dürfen wissen, Gott hat dazu seinen Segen gegeben. Und ich möchte einen Vers lesen, muss mal ein bisschen aufpassen, werde noch was zum Kontext sagen, sonst kann man dann auf die falsche Spur kommen. Aber in Matthäus 18, die Verse 19 bis 20, da schreibt Matthäus, wahrlich, ich sage euch auch, wenn 2 unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir wollen uns 3 Gedanken anschauen oder 3 Fragen beantworten. Die erste Frage habe ich mal so überschrieben, wieso beten wir auch gemeinsam? Das steht jetzt nicht direkt im Text, aber wenn ihr einmal weiterklickt, ich denke, wir beten gemeinsam, weil wir damit unsere Abhängigkeit von Gott bekennen. Es war ja Jesus, der gesagt hat, ich will meine Kirche bauen, also nicht ich, nicht du, sondern Gott hat gesagt, ich will meine Kirche bauen. Und das ist für uns Christen unwahrscheinlich wichtig. Die Zukunft der Kirche hängt nicht an mir, sie hängt auch nicht an dir, sie hängt auch nicht an Leuten, die wir schätzen, an großen Referenten oder bekannten Persönlichkeiten. Die Zukunft der Gemeinde hängt an Jesus. Also wenn Christen zusammen beten, dann machen sie das, was Thomas Martin, Mantor, der hat gesagt, wir strecken die leeren Hände der Seele zu Gott und erwarten alles von ihm. Leere Hände zu Gott und der soll was mit tun. Das fand ich schön. Die Urgemeinde macht genau das. Die ersten Christen haben das getan. Die hatten einen unwahrscheinlich vollen Zeitplan. Ein großes Pensum zu erledigen. Da predigt Petrus 2.000, 3.000 Menschen. Also viele Menschen kommen zum Glauben. Die Gemeinde boomt. Die müssen alle im Glauben unterwiesen werden, die müssen Jünger werden, dann wollen sie evangelisieren. Dann gibt es Streit in der Gemeinde, weil manche was zu essen haben, manche Witwen, manche werden übersehen. Es gibt vieles zu klären, aber die Gemeinde legt trotzdem einen Schwerpunkt aufs Gebet. Vielleicht gerade deshalb, weil sie sehen, dass so viel zu tun ist. Am Anfang der Gemeinde werden so 4 Dinge genannt, die für die Gemeinde wichtig sind. Wir kennen den Vers alle, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Bei Luther heißt es, sie blieben aber, jetzt kommt dieses Wort beständig, gewissenhaft dran, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Nicht nur im privaten Gebet zu Hause, die Christen haben ganz viel zusammengebetet für die Nöte, die sie erlebt haben, weil sie wussten, wir brauchen Hilfe, Wir sind abhängig von Gott. Jetzt komme ich einmal zu uns, zu den modernen Gemeinden, die in der jetzigen Zeit eben leben. Wir alle kennen das, wir auch. Viele Gemeinden tun unwahrscheinlich viel und trotzdem kommt am Ende manchmal nicht so viel rum. Viel Programm, manchmal wenig Ergebnis. Woran liegt das, dass wir heute so viel tun müssen und am Ende so wenig rauskommt? Es gibt sicher ganz viele Gründe, die ich jetzt nicht alle nennen will. Aber es hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass wir manchmal unabhängig geworden sind. Unabhängig in dem Sinn, dass wir so gut ausgestattet sind mit Möglichkeiten, mit Mitteln, mit Methoden, die alle nicht schlecht sind, aber dass wir manchmal denken, wir können das machen. So ein gewisser Machbarkeitswahn. Na, wenn wir dieses Programm so machen, dann wird Kirche wachsen. Das kann sein, muss aber noch lange nicht so sein. Es gibt eine gewisse Programmgläubigkeit. Die Frage ist, ob uns das hilft. Jim Kimballer, das war jemand, der eine Gebetsbewegung, eine Kirche gegründet hat, wo das Gebet einen großen Schwerpunkt hat, der hält uns mal den Spiegel vor und fragt uns Christen von heute, ich habe das Zitat mitgebracht, wo sind die geistlichen Ergebnisse, die beweisen, dass wir einen besseren Weg gefunden haben, wenn das Gebet und das Gebetstreffen in den Kirchen im ganzen Land nicht mehr so wichtig sind? Da muss man sich fragen lassen, haben wir die gleiche Einstellung wie die ersten Christen, die beides zusammengekriegt haben. Ne? Viel Programm, viele Aktionen und trotzdem Schwerpunkt aufs Gebet, weil sie wussten, das brauchen wir. Wir sind abhängig von Gott. Es gibt einen Vers im Alten Testament, da geht es in erster Linie gar nicht um Erweckung direkt und trotzdem trifft er manchmal das, was manche Kirchen auszeichnet, vielleicht auch manchmal uns. Wir sind jetzt nicht die alleinig Seligmachenden, die alles verstanden haben. Es ist so eine Herausforderung, sich deutlich zu machen, wie ist unsere Einstellung. Da steht mal in 2. Chronik 7 in den Versen 13 bis 14, wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, jetzt könnte man sagen, und wenn meine Kirchen immer leerer werden und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen und ihre Kirchen erwecken. Ihre Gottesdienste beleben. Und das ist eine Herausforderung, eine Anfrage an mich, an uns, an unsere Kirchen. Sind wir bereit, umzukehren, immer wieder neu, uns ganz von Gott abhängig zu machen, mit seiner Kraft zu rechnen? Es ist müßig, das immer wieder zu erzählen, aber die Geschichte der Erweckung in unserem Land, in anderen Ländern bestätigen, dass es eigentlich immer einen Zusammenhang gab zwischen Gebetsbewegung und Erweckung. Ein Beispiel möchte ich euch nennen. Es gab eine Erweckung in Wales, also in Großbritannien, in diesem Teil Wales, 1904, 1905. Da haben junge Leute angefangen, die haben es irgendwie von Gott aufs Herz bekommen, wir müssen beten. Also so kann es nicht weitergehen. Die Kirchen haben sich gelehrt, so ähnlich wie bei uns. Und sie haben nicht in erster Linie Programme gemacht, sie haben gesagt, wir beten. Sie haben sich getroffen zu beten und da war es so, dass Gott das bestätigt hat. Eine Erweckung ist ausgebrochen, kam von Gott, aber er hat dieses Gebet genutzt. Innerhalb weniger Monate sind in Wales über 100.000 Menschen zum Glauben an Christus gefunden. Stellt euch vor, die Kirchen hatten plötzlich Probleme, was sie mit den ganzen Leuten machen sollen. Die Kirchen waren überfüllt. Die Leute kamen wieder in den Gottesdienst, sie wollten Gottes Wort hören. Es war so, dass Menschen im Wesen verändert wurden. Man konnte nachweisen, in Wales viele Kneipen mussten zumachen, weil die Leute nicht mehr zum Trinken gekommen sind. Viele Gerichte hatten kaum noch was zu tun, weil es weniger Verbrechen gab. Das kennt ihr wahrscheinlich, die Bergarbeiter in den Bergwerken fingen plötzlich an, im Bergwerk geistliche Lieder zu singen. Und man berichtet, ihre Maultiere waren irritiert, weil die Arbeiter plötzlich so fröhlich waren, so freundlich. Die Maultiere konnten am Anfang gar nicht damit umgehen, dass sie nicht ausgeschimpft wurden, sondern dass man ihnen freundlich begegnet ist. Und damit ihr seht, dass das nicht nur erfunden ist, es gibt einen Zeitungsbericht aus der Times von 1905, den lese ich euch jetzt mal was vor, 1904. Da schreibt die Times aus London, also keine christliche Zeitung: Ganz Wales ist von religiöser Erweckung entflammt. Sie fegt wie ein Tornado über das Land und hinterlässt verwandelte Leben, verbesserte Moralitäten. Es herrscht ein allgemeiner Geist des Gebets und der Reue, der wirklich bemerkenswert ist. Das haben sie so gefolgert. Also wenn wir über gemeinsames Gebet sprechen, mein erster Gedanke wäre wirklich Gebet immer wieder abhängig machen von Gott. Alles andere ist zweitrangig, drittrangig. Die Abhängigkeit von Gott ist entscheidend. So, jetzt schauen wir uns den Text genauer an. Wieso beten wir auch gemeinsam? Weil Jesus einmal besonderen Segen aufs gemeinsame Gebet gelegt hat. Wir lesen nochmal unseren Text. Ich habe das jetzt hervorgehoben, worum sie bitten wollen. So soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel, wenn mehrere Leute zusammen beten. Ganz vorsichtig, das ist jetzt kein Blankoscheck, das werde ich nachher noch erklären. Egal, was wir bitten, Jesus erhört alles, das ist damit nicht gemeint. Das verstehen nur Leute, die den Kontext und nicht berücksichtigen, die Bibel nicht verstehen, die lesen sowas daraus. Das steht da eigentlich nicht, werden wir aber noch aussprechen. Aber es steht auf jeden Fall da, wenn Menschen gemeinsam beten, hat es geistliche Auswirkungen, dann passiert was. Das haben die Gemeinde, in die Urgemeinde erlebt. Gemeinsames Gebet verändert was. Das Lieblingsbeispiel ist immer Apostelgeschichte 12. Jakobus ist hingerichtet worden, Petrus ist im Gefängnis. Und die Gemeinde weiß, wir sind abhängig von Gott. Das Einzige, was wir tun können, sie haben keine andere Möglichkeit, ist zu beten. Und die beten wirklich inständig dafür, dass Petrus nicht auch hingerichtet wird, dass Gott ein Wunder tut. Das liest man in Apostelgeschichte 12, Vers 5. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis. Die Gemeinde aber, jetzt kommt es, betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. Ein Leiter haben sie schon verloren und es ist wirklich ihr Herzensanliegen. Und sie lassen nicht locker und beten fast ununterbrochen dafür, dass Gott irgendwas tut. Und das Wunder Apostelgeschichte 12 ist, dass ein Engel kommt, Petrus von den Fesseln befreit, rausführt. Die Angel kriegen das gar nicht richtig mit, die Wärter und so Ähnlichem. Also Petrus wird gerettet, kommt frei und dann kommt Petrus zu den Christen. Und das Interessante ist, zwei Dinge sind interessant. Er klingelt und sie beten immer noch. Das zeigt, die waren wirklich inständig dabei zu beten. Und das etwas skurril in der Geschichte, als Petrus dann klingelt, glauben sie erst gar nicht, dass das ist, weil er eigentlich nur im Gefängnis sein müsste. Aber da sieht man, dass so ein gewisser Segen auf dem gemeinsamen Gebet liegt, so hat es auf jeden Fall Jesus hier gesagt. Das schauen wir uns jetzt noch an, wie das dann aussieht, was das bedeutet. Das wäre der zweite Hauptgedanke, wie zeichnet sich das gemeinsame Beten aus? Einmal hat es was mit Einigkeit zu tun. Jesus sagt in dem Vers, wenn ihr ihn nochmal einblendet, jetzt habe ich was anderes hervorgehoben, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden. Dazu schauen wir jetzt ein Video, das ich euch bitte einzublenden. warum habe ich das gezeigt? Weil das griechische Wort, was Matthäus hier gebraucht, das heißt Symphoneo, einig sein, gemeinsam eine Symphonie beten, zusammen die gleichen Richtung haben. Matthäus schreibt das absichtlich so, weil der Kontext zeigt, dass es nicht immer so ist. Im Kontext geht es nämlich um Streit zwischen Geschwistern. Wenn einer sündigt, dann geh hin, kläre das, wenn nicht geht, geh mit zwei, sonst am schlimmsten Fall wird er am Ende ausgeschlossen. Das wäre nicht das, was Matthäus meint. Und da ist auch die Rede von Binden und Lösen. Was Christen, Apostel lösen, ist gelöst. Was sie binden, bleibt gebunden. Das geht nur, wenn man sich widerspricht, die gleiche Richtung vorgibt. Dieses Wort Symphoneo bedeutet, es gibt eine Partitur. Und zwar ist das Gottes Wort. Das gibt die Melodie vor. Und dann gibt es nur einen Dirigenten und nicht fünf. Und der Dirigent ist eben Jesus und Gott. Der gibt den Takt vor, der sagt den Leuten, wann ihre Einsätze sind, der Heilige Geist, Jesus selber. Und dann gibt es die Musiker, das sind du und ich. Wenn wir beten, heißt einig sein, in einem Sinne beten, im Gebet das gleiche Ziel verfolgen. Das, von dem spricht Matthäus hier. Man soll wie ein Orchester beten, dann betet man segensreich, wenn man einig ist, wenn man die gleichen Dinge auf dem Herzen hat. Dann können die Instrumente verschieden sein, aber man betet im Sinne Gottes, man betet etwas, was zusammenwirkt, was eine Symphonie wird. Gebet verstärkt aber auch Einheit unter Christen. Wenn Christen beten, kommen sie sich näher zusammen. Ich hatte einen Dozenten an der Bibelschule oder am theologischen Seminar, der hatte zum Beispiel gesagt, er kam in eine Gemeinde, die zerstritten war, wo man sich nicht mehr gegenseitig stehen lassen konnte. Und er sollte dort vermitteln. Und er hat gesagt, ich kann nicht vermitteln. Lasst uns zuerst beten und Gott anbeten, egal wie wir zueinander stehen. Und er hat gesagt, das hat was an den Menschen verändert, dass sie miteinander zuerst zu Gott gebetet haben, weil sie merken, wir haben ja doch eine gemeinsame Mitte. Das fördert Einheit. John Wesley, der Gründer der Methodisten, hat es so geschrieben, das gemeinschaftliche Gebet ist von so großem Wert, weil es die Gläubigen miteinander vereint und ihre Herzen auf Gott richtet. Die Frage ist, ob wir, wenn wir gemeinschaftlich beten, ob wir eine Symphonie bilden. Manchmal beten Leute auch in Gebetsgemeinschaften, bei uns natürlich nicht. Ich habe es wirklich noch nicht erlebt, aber manchmal wird in der Gebetsgemeinschaft korrigiert, was der Vorbeter gebetet hat oder der Pastor gepredigt hat. Dann sagt jemand, wie es richtig sein müsste. Das hat mit Symphonisieren nichts zu tun. Da geht es um Recht behalten, um im Gebet den anderen nochmal zu sagen, wie es sein muss. Das meint Matthäus hier nicht. Also in einem Sinne beten heißt miteinander vor Gott treten und das beten, was er uns mitgibt. Also das war der erste Untergedanke. Der zweite, er spricht hier von, das gemeinsame Gebet erfolgt in Jesu Namen. Wenn du einmal weiterklickst, versammelt sind in meinem Namen. Was heißt es, in Jesu Namen zu beten? Das heißt, unser Versammlungsort, unsere Mitte ist eben Jesus. In seinem Namen beten, es geht um ihn, er gibt den Takt vor, er sagt, was sein muss und darum richten wir uns an ihm aus. In Jesu Namen beten heißt aber auch, dass wir alle gleich sind. Wir kommen hier nur zusammen, nicht weil wir so nette Leute sind, das sind wir vielleicht auch menschlich gesehen, aber wir kommen hier zusammen, weil wir alle Sünder sind, die von Jesus gerettet werden müssen oder gerettet wurden. Das Zitat hat mir in der Predigtreihe schon mal gehabt von Torrey, aber ich finde, das greift das nochmal auf. Wenn wir im Gebet vor Gott treten, dürfen wir uns nicht darauf berufen, was wir an Gutem vorzuweisen haben, sondern allein auf das, was Jesus Christus getan hat. Wenn wir in Jesu Namen beten, beten wir in dem Bewusstsein, dass wir alle Sünder sind und Vergebung nötig haben. Und da ist keiner, der besser ist oder weniger gut in Gottes Augen, sondern wir haben die gleichen Bedingungen. Wenn wir beten, heißt das aber auch, dass wir wissen, dass wir einen Fürsprecher haben, dass Jesus unser Fürsprecher ist. Wir beten ja in seinem Namen. Und wie gut ist, wenn jemand für dich spricht. Also ich hatte mal eine Situation, als mein Vater ins Krankenhaus musste aus eigener Schuld. Möchte jetzt auch nicht erzählen, was der Grund ist, aber er musste unversehen ins Krankenhaus. Und das hatte mich so ein bisschen erschüttert, weil das nicht das erste Mal war. Aber dann hatte ich damals einen guten Freund, den ich immer noch habe. der hat gesagt, Frank, ich bete mit dir. Ich bete für dich, weil ich nicht so gut in der Situation beten konnte. Und das hat mir gut getan, dass mein Freund für mich gebetet hat. Und jetzt stell dir vor, wie viel noch wichtiger ist gut, wenn du gute Freunde hast, aber wie viel wertvoller es sogar ist, wenn Jesus für uns betet und unsere Gebete vor Gott vertritt. Ein unwahrscheinliches Vorrecht. In Jesu Namen beten bedeutet auch, dass wir in seinem Sinne beten, dass wir das beten, was nach seinem Willen ist. Er wird euch alle gebetet. Jetzt haben wir so eine kleine Einschränkung. Das ist aber eigentlich keine Einschränkung, das ist eine Fokussierung auf Jesus und das, was ihm wichtig ist. Darum geht es hier. Darum beten wir. Wie sollen wir noch beten? Ein drittes, im Wissen, dass Jesus gegenwärtig ist. Wir lesen diesen Vers nochmal, jetzt habe ich wieder was anderes markiert. 2 oder 3 bin ich mitten unter ihnen. Wenn hier 2 oder 3 steht, dann sagt Matthäus das nicht, um uns schlechtes Gewissen zu machen. Zu wenig, sind viel zu wenig, sagen wir manchmal auch. Sind wir auch manchmal traurig, wenn wenig Leute da sind. Aber der möchte kein schlechtes Gewissen machen, sondern im Gegenteil, der gibt eine Zusage. Da reichen schon 2 oder 3, da ist Jesus mitten unter uns. Wo 2 oder 3 sich treffen, da hört Jesus. Jesus lässt sich nicht von Zahlen beeinflussen. Das tut doch gut. Eine Gebetsgemeinschaft ist nicht erst dann wichtig, wenn 10 zusammenkommen in der jüdischen Synagoge, da müssen auch noch 10 Männer sein. Beim Beten reichen 2 oder 3, die sich in Jesu Namen treffen, das ist genug. Wie ermutigend. Und da ist Jesus mitten unter ihnen. William Barclay, ein Kommentator, hat einmal geschrieben, Jesus ist in der kleinen Gemeinde genauso gegenwärtig wie in der großen Massenversammlung. Nicht jede Gemeinde muss 10.000 Gottesdienstbesuch haben. Träumt jeder Pastor vielleicht davon, aber das ist gar nicht wichtig. Jesus ist auch in der kleinen Gemeinde da, wenn man sich in seinem Namen versammelt. Und was wichtig ist, Matthäus spricht hier nicht von so einer symbolischen Anwesenheit, sondern er sagt, da ist Jesus wirklich gegenwärtig. Sozusagen leibhaftig, auch wenn man ihn nicht sieht. Auf eine besondere Art und Weise. Eine aktive Gegenwart, die mein Beten verändert, weil ich weiß, Jesus ist jetzt da. Ich möchte Mut machen, wenn wir beten, dass wir eben einig beten, im Namen Jesu beten und im Wissen, dass Jesus da ist. Das verändert wirklich das Beten. Dann ist es auch vielleicht nicht mehr langweilig. Oder es bekommt auf jeden Fall eine andere Richtung. Und da möchte ich uns Mut machen. Der dritte und letzte Hauptgedanke, wie kann ich jetzt in Gemeinschaft beten lernen? In großen Runden wie hier, wenn man auffordert zur Gebetsgemeinschaft, ist meistens erstmal ein bisschen das Schweigen der Beter. Neuer Film, das Schweigen der Beter. Weil es schwerfällt, in so einer großen Gruppe vielleicht zu beten. Ihr kennt das alle. Dann überlegt man sich vielleicht, ich möchte ja, aber dann muss es gut klingen. Dann überlegt man sich Formulierungen, dann ist dummerweise Fritz vor mir dran und sagt genau das, was ich mir gedacht habe. Und denke ich, der hat mir das jetzt weggebetet, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Manchmal ist man eingeschüchtert durch alte Hasen im Gebet, die so nett formulieren können, wo ich denke, so kann ich nie beten. Dann bin ich lieber ruhig. Aber wisst ihr, eindrucksvolle Gebete zeichnen sich nicht durch bestimmte Worte aus, sondern durch Authentizität, durch echte. Jemand, der ganz wertvolle Worte benutzen kann beim Beten, da kann sein, sein Herz ist trotzdem ganz woanders. Was Jesus interessiert, ist unser Herz. Ein Beispiel habe ich von Rudolf Westerheide, der war mal Pfarrer in der Landeskirche in verschiedenen Stellen. Einmal war er in Lüdenscheid, da schreibt er von der Gebetsveranstaltung in Lüdenscheid. Sie treffen sich regelmäßig zum Beten, gibt dort auch einen Gebetskreis. Und plötzlich geht im Gebetskreis die Tür auf, ein Obdachloser kommt rein, und er riecht unangenehm. Er fällt ihm unangenehm durch den Geruch auf. Mit gewisser Überzeugung setzt er sich zu ihnen dazu in die Gebetsgemeinschaft. Sie wissen noch nicht, was das so wird. Und irgendwann fängt der Obdachlose an zu beten. Und seine Worte lese ich euch jetzt einfach vor, weil ich fand die sehr bewegend. Da betet der Obdachlose: Gott, du weißt, dass ich schon lange nicht mehr mit dir geredet habe. Aber das will ich jetzt tun. Ich möchte wieder damit anfangen, mich mit dir zu unterhalten. Du weißt, was ich hinter mir habe und dass ich hier hin und zu dir eigentlich gar nicht passe. Aber ich bin jetzt hierher gekommen und komme jetzt auch noch zu dir. Wenn du alle Menschen liebst, dann gehöre ich da ja eigentlich auch dazu. Ich glaube, dass du mich auch liebst, auch wenn ich schmutzig bin. Amen. Und dann sagt der Rudolf Westerheide, dieses Gebet hat mit der Gebetsversammlung etwas gemacht. Zum einen, weil er beschämt war, er hatte nur den Geruch gerochen und immer in Angst gewartet, was passiert. Aber sie waren beschämt durch die Echtheit, durch das, was dieser Mann einfach Gott zum Ausdruck gebracht hat. Das kam aus dem Herzen. Das war nicht hochtheologisch, aber es war echt. Und dieser Mann wurde sozusagen für sie zum Wohlgeruch Christi mit seiner Einstellung. Wie es weiterging, hat er leider nicht geschrieben mit diesem Mann. Aber ich möchte Mut machen, lass dich nicht vom gemeinsamen Gebet abbringen. Man muss nicht gleich in der großen Gruppe beten. Fang klein an. Das heißt ja in dem Text nicht umsonst, wo 2 oder 3 zusammen sind. Ne, vielleicht im Hauskreis, dass man sich mal traut, falls man es noch nicht gemacht hat, da zu sagen, was einem auf dem Herzen liegt. Und wenn du in keinem Hauskreis bist, wo gebetet wird, such dir einen Gebetspartner. Ich nenne noch mal ein paar Dinge. Weiß ich, habe ich das aufgeschrieben? Klick mal weiter. Ja, da habe ich drauf geschrieben. Guck, war selber nicht mehr sicher. Bete mit der nächstliegenden Person, also liegend in Anführungszeichen, mit der Person, die dir am nächsten ist. Ob du es glaubst oder nicht, das kann sogar dein Ehepartner sein. Man kann mit seinem Ehepartner beten. Ist schlecht, wenn der Ehepartner ein Teil des Problems ist, aber sonst sollte das funktionieren. Man kann es mal versuchen, ob man mit dem Ehepartner gemeinsam beten kann. So, das Zweite, was ich geschrieben habe, man kann auch Gott bitten, dass er einem jemand zeigt, einen Gebetspartner. Ihr könnt euch mal umschauen heute. Vielleicht ist da jemand, wo ihr denkt, mit dem würde ich gerne mal beten oder mit der. Ihr könnt ja als Drittes dafür beten, dass Gott euch diese Person, für die ihr beten wollt, vielleicht auch als Gebetspartner schenkt. Bete für die Person, die du haben willst. Man kann noch niedriger anfangen. Viele von uns sind ja in einem Dienst in der Gemeinde, machen irgendwas. Bete einfach mit den Leuten, die mit dir im gleichen Dienst sind, den gleichen Dienst tun und sag, ich bete einfach, wir beten im Küchenteam zusammen, die Ältesten in den verschiedenen Gruppierungen. Ich möchte uns Mut machen, das wirklich praktisch umzusetzen und komme jetzt zum Schluss, möchte das nochmal zusammenfassen. Also ich hoffe, das haben wir heute verstanden, das wollte ich auf jeden Fall vermitteln. Gemeinsames Beten steht unter einem besonderen Segen Gottes. Das hat Gott so eingerichtet. Es ist also gut, alleine zu beten, im einzelnen Kämmerchen, zu Hause, für sich privat, aber es ist genauso wichtig, dass wir auch in der großen Gemeinde beten oder in den Hauskreisen, denn wir verpassen was, wenn wir das nicht tun, wenn wir nur alleine beten. Es ist manchmal eine große Ermutigung, mit anderen zu beten, weil die können mir manchmal im Gebet etwas zusagen, was ich gerade selber nicht erlebe. Es ist eine große Ermutigung, mit anderen zu beten, weil durch das gemeinsame Gebet erfahre ich vielleicht etwas Neues über Gott, was ich noch gar nicht gesehen habe, was aber der andere erkannt hat. Ich lerne Gott besser kennen, sozusagen. C.S. Lewis, der hat einmal diese Stelle aus Jesaja 6, wo es heißt, die Engel, also Jesaja hat eine Vision vom Himmel und am Ende rufen die Engel, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und C.S. Lewis sagt einmal, das dreifache Heilig der Engel, so hat er es erklärt, fand ich ganz interessante Erklärung, liegt darin, weil jeder Engel eine andere Perspektive Gottes lobt, weil er was anderes sieht. Der eine sagt dazu heilig, der andere dazu heilig, der andere dazu heilig. Kann man jetzt drüber denken, wenn man will, ich fand es interessant. Aber wenn wir miteinander beten, ist es so, dass verschiedene Perspektiven uns manchmal helfen und zusammenkommen. Und ich möchte uns Mut machen, dass Gott unser Beten hört, wir haben es gehört, es ehrt ihn. Und es gibt eine schöne Stelle, mit der möchte ich schließen aus der Offenbarung, wo sogar unsere Gebete mit dem Feuer Gottes kombiniert werden. Ganz interessant, Offenbarung 8, die Verse 3 bis 5. Dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf dem goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten von dem Altar, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte, zu Gott auf. Dann füllte der Engel die Räucherpfannen mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Da donnerte es, blitzte es und die Erde erbebte. Interessante Stelle fand ich, ne? Die Gebete in der Räucherpfanne, Gott zur Ehre, die gleiche Räucherpfanne wird dann benutzt für das Feuer Gottes. Was will ich sagen? Manchmal lässt Gott es dann vielleicht auch beben und krachen. Manchmal passiert nur Kleines, aber es passiert was. Aber das gemeinsame Beten möchte ich uns allen empfehlen, ans Herz legen und euch Mut machen, jemanden zu suchen, mit dem ihr das gemeinsame Gebet pflegen könnt. Vielleicht auch abseits vom Hauskreis, auch mal in der Woche. Amen. Ich möchte zum Schluss beten. Herr, ich danke dir, dass du auf das gemeinsame Gebet hier so einen besonderen Segen gelegt hast, dass es heißt, dass du eben dann mitten unter uns bist und ja, dass du es auch erhören wirst, wenn es in deinem Namen geschieht. Wir haben das jetzt so alles angeschaut und betrachtet und ich danke dir, Herr, dass ja, du uns so deutlich gemacht hast oder hoffentlich deutlich gemacht hast, dass wir gerade auch als Gemeinde das Gebet ja, nötig haben, dass es ohne das Beten nicht geht, dass Programme gut sind und manchmal auch hilfreich und Strukturen und Planungen, aber dass wir das im Blick behalten müssen, dass du Gemeinde baust und dass du derjenige bist, der Menschen verändert. Und wir wollen dir heute bekennen, dass wir abhängig sind von dir. Herr, wir brauchen dich auch als Gemeinde und wir bitten dich, ja, gib uns als Gemeinde lebendige Gebetsgemeinschaften, Leute, die sich einen Gebetspartner suchen und erleben, dass sie so ja, vielleicht mehr von dir erkennen oder gesegnet werden durch den anderen oder die andere. Und ich danke dir, dass du deinen Zuspruch dazu gibst, ja, dass das wirklich etwas ausmacht. Die Gebete sind nicht verloren, wir haben es am Ende gehört. Die sind da in dieser Räucherpfanne bildlich aufbewahrt. Und das zeigt, dass das Beten gut ist für uns, dass es uns hilft und weiterbringt. Und wir wollen dich bitten, dass wir das auch weiter verfolgen können. Segne uns da. Amen.